Hallo und moin, willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff Podcast, dem Podcast von News Aktuell rund um Themen aus PR, Marketing, digitalen Medien und Tech. Mein Name ist Michael Klafke und mit mir ist heute wie immer Janina von Jering. Hallo Janina.
Hallo, guten Morgen.
Und wie fast immer haben wir auch heute einen Gast, und zwar Professor Dr. Wolfgang Merkle, unter anderem vom Marketing Club Hamburg. Tag Wolfgang.
Ja, hallo ihr beiden, vielen Dank für eure Einladung.
Ja, schön, dass du da bist, und liebe Zuhörer, viel Spaß mit diesem Podcast. So Wolfgang, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im kleinen Podcast, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und du bist ja ein sehr viel beschäftigter Mann. Du bist nämlich nicht nur Präsident vom Marketing Club Hamburg. Wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, was es eigentlich heißt, was es mit sich bringt, sondern hast auch deine eigene Beratungsfirma Mercon und bist an diversen Hochschulen als Lehrbeauftragter und Professor aktiv und hast auch noch ein eigenes Buch geschrieben, das du bald rausbringst, das wir natürlich auch kurz erwähnen wollen, Erfolgreich im stationären Einzelhandel. Kannst du jetzt auch noch ein bisschen was von erzählen gleich, aber vielleicht für unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen und ein bisschen besser einschätzen können sollen, warum brennst du so für diese Marketing- und Vertriebsthemen? Warum bist du in diese Richtung gegangen und sitzt heute hier?
Ja, das ist fast privat geprägt. Meine Eltern haben ein Lebensmittelgeschäft gehabt und die Präsentation, der Vertrieb von spannenden, leckeren, appetitlichen Lebensmitteln, das ist etwas, was meine Kindheit mitgeprägt hat, und deswegen war irgendwann mal klar, dass ich in eine ähnliche Richtung reingehe, und das, ich habe studiert.
In Göttingen
vor etlichen Jahren, Jahrzehnte im letzten Jahrtausend, wo ich Diplomkaufmann gemacht habe mit Schwerpunkten Marketing und Handel. Schlichtweg vor dem Hintergrund, und das war dann auch später dann meine berufliche Ausrichtung, wo ich 25 Jahre im Job tätig war in verschiedenen Unternehmen und Konzernen.
Wusstest du sofort, dass Marketing dein Favorite-Thema ist? Weil ganz oft, man studiert jetzt mal Betriebswirtschaftslehre, um sich breit aufzustellen, und guckt dann, in welche Richtung man sich spezialisiert. Aber du hast das ja direkt mit diesem Schwerpunktthema eingeschlagen, und so ist ja auch dein gesamter Lebenslauf. Du hast dann in großen Unternehmen gearbeitet im Marketing, also ziemlich straight das Ganze durchgezogen.
Genau. Ja, als ich damals oder als meine Eltern das Geschäft verkauft haben, ging das damals schon los, dass der klassische Lebensmittelhandel bedrängt wurde durch die Discounter. Und damals bekam ich als junger Mann schon mit, dass man nur über eine klare Profilierung, über eine klare Ausrichtung, über einen echten Mehrwert zum Kunden hin, Abgrenzung zum Wettbewerb, dass man so weiterkommen kann. Und das ist am Ende
zumindest Marketing. Auf der Marketing-Ebene, ne?
Das ist Marketing. Und von daher war das die Grundlage für meine spätere berufliche Ausrichtung.
Und hast du denn damals auch schon aktiv oder Dinge erkannt, die man vielleicht tun kann zur Profilschärfung, jetzt ganz konkret am Beispiel des Ladens deiner Eltern, was man da tun kann, um gegen die großen Konkurrenten, die vielleicht ein größeres Angebot haben oder sowas, trotz der wettbewerbsfähig zu bleiben?
Ja gut, wie ich gerade gesagt habe, damals kam der Discount gerade auf, das wurde wichtig. Das Thema Preisorientierung ist gerade hier in unserer deutschen Mentalität und in der deutschen Kultur des Konsumverhaltens schon immer eine große Geschichte. Und deswegen die Frage, wie kann man sich davon abgrenzen, jenseits des Preises? Und das war halt in der Tat schon damals, ist heute aktueller denn je. Aber die Frage, wer sind deine Kunden? Welches sind die entsprechenden Produkte, Sortimente, begleitende Service-Dienstleistungen? Wir als kleiner mittelständischer Händler haben damals schon freie Hauslieferungen von Ware einmal die Woche gehabt. Wir haben damals schon Verkostungen gehabt, mal von Weinen und ähnliches. Also es ist heute aktueller denn je. Insofern aber, das war damals schon die Frage, wie grenzt man sich dem wachsenden Wettbewerb damals aus der Discount-Richtung schon ab?
Discount ist ja das eine, gerade wenn es um Lebensmittel geht. Du hast aber mit deinem Lebenslauf mit Stationen bei Otto, bei Zara, Massimo Dutti, Galeria Kaufhof und auch Tchibo in den letzten zwei Jahrzehnten ja auch die komplette Entwicklung im Online-Bereich mitgenommen. Gerade bei Otto bist du gestartet mit jemand, dessen Vertriebsmodell klassisch online ist. Dann Zara und Massimo Dutti, die basieren, glaube ich, auf beiden Säulen. Tchibo ist, glaube ich, eher ein bisschen später so in den Online-Bereich gestartet. Eine ungemein spannende Zeit. Wie hast du das erlebt oder erlebst es jetzt immer noch?
Also, Handel ist Wandel, sagt man so schön. Das ist so eines so dieser beiden Worte neben Retail ist Detail. Und insofern,
Hauptsache es rein.
Ja, nee, es hat was ganz viel zu tun mit Anpassung an den jeweiligen Markt. Und ein solches Bonmot hilft auch tatsächlich das Leben mitzugestalten. Und wenn eine Entwicklung weitergeht, Ja, damals Otto war noch nicht richtig online, das war Distanzhandel, das war damals Kataloghandel, sofern so diese dicken, fetten Hauptkataloge, die wir von unseren Großeltern unterm Couchtisch kennen. Und da die allmähliche Adaption und Weiterentwicklung, wie kann man dem Kunden am besten begegnen? Das ist das, was ich 25 Jahre lang miterlebt habe und mitgestaltet habe. Das, was ich jetzt versuche, meinen Studierenden beispielsweise heute immer auch weiterzugeben, das ist also die Notwendigkeit. Und tatsächlich, ja, die Entstehung des Online-Handels, also jetzt zur Jahrtausendwende schon die sogenannte New Economy und wie sie ja schon mal gehypt wurde, wie sie dann wiederum zusammengebrochen ist, wie man dann aber trotzdem im Kleinen dann anfängt, über das Wachsen der technologischen Bedeutung und der jeweils Bereitstellung von entsprechenden Dienstleistungen, das ist in der Tat etwas, was ich wirklich miterlebt und mitgestaltet und mitprägen durfte. Damals Otto war ein Distanzhandelsunternehmen, da war ich beschäftigt zwischen 1991 und 98 und das war schlichtweg einfach Katalogversand. Trotzdem haben wir damals schon angefangen und durfte mit begleiten, betreuen, so die ersten Versuche über BTX. Das war eine ganz frühe Form von Digitalisierung und damals so, dann haben wir den Katalog angefangen erstmals zu brennen auf einer CD und haben die auf einer CD rausgegeben. Also das waren ganz frühe Anfänge, über die man heute schmunzelt, aber die eine ganz logische Entwicklung waren. Zara war eine etwas andere Geschichte. Das war damals über eine Beteiligung von Otto bin ich dann also in diesen Stationärhandelszweig reingekommen und wo ich wirklich erlebt habe, Erlebnishandel, Inszenierung im dreidimensionalen Raum über eine hochwertige Atmosphäre, über ein Ambiente, über Sortimentskombinationen von kompletten Outfits, die damals sich schon unterschieden von den klassischen Anbietern, die über Rockrundständer oder über die Koordinate-Fachabteilung dann etwas angeboten haben. Das war auch schon so ein Stückchen weit. Ja, Kundenorientierung, sich unterscheiden vom Wettbewerb und wo wir dann damals dann gesagt haben, so jetzt müssen wir auch irgendwann mal uns dem Online-Handel öffnen und bei Zara war das damals gar nicht so leicht, weil bei Zara war immer dazu dieses Erlebnisumfeld eines Stores.
Das war komplett Umdenken.
Genau, das war ein komplettes Umdenken. Also insofern habe ich damals also auch bei Zara oder später auch in der Galeria Kaufhof ganz viel, also auch nicht nur Marketing gemacht, sondern auch Kulturmanagement. Mhm. Also ich behaupte heute auch mal Marketing, also ein wirklich ganzheitlich denkender Marketier, der muss vor allem auch Kulturmanager sein, um halt eine Organisation mitzunehmen, um die Organisation zu überzeugen von einer neuen Richtung. Mhm. Also und das ist halt etwas neben dem Thema, was du gerade ansprichst, Janina, Digitalisierung, muss man immer so das Thema Kundenorientierung mitnehmen und dann gleichzeitig nicht nur Kundenorientierung so predigen als Vokabel, was man sehr leicht tut, aber wie nimmt man damit eine Organisation mit? Und das ist halt etwas, was ich im Schwerpunkt so als gestaltender Manager in meinem Leben, egal ob das bei Otto, bei Zara, später in der Galeria Kaufhof oder dann in meiner letzten großen langen beruflichen Station bei Tchibo mitgelernt habe.
Du hast damit ja ungemein viel Erfahrung im praktischen Bereich gesammelt und vorne an der Front das Ganze geprägt. Hast dich dann aber 2015 war das, glaube ich, entschieden, dich selbstständig zu machen und auf die Beratungsseite zu gehen und indirekt auch in deiner Funktion als Professor an einer Hochschule, an einer privaten Hochschule hier in Hamburg, bist du auch beratend tätig oder sogar lehrend tätig, weil du einfach dein Wissen weitergibst. Was war für dich der Auslöser, dass du die Seiten gewechselt hast?
Ja, ich war 25 Jahre in führenden Positionen, so als Projektleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Direktor, als Bereichsvorstand, Chief Marketing Officer. Also ich habe, wie man so schön sagt, eine klassische Karriere gemacht und ja auch in spannenden Unternehmen.
Zeiten.
Sind ja alles ja markante Namen, in denen ich sein durfte und dann natürlich auch spannende Zeiten. Ja, am Ende ist das, sofern ich bin der festen Überzeugung, jede Aufgabe kannst du nur machen, umso überzeugter du dabei bist. Also jede Aufgabe war für mich nicht nur ein Job, sondern jeweils ein Teil meines Lebens, persönliche Leidenschaft. Aber so nach 25 Jahren, Mitte 50 war ich damals, da überlegt man sich dann nochmal sofern, wie lange geht das noch so weiter? Und mit Mitte 50 war dann für mich so das Thema, da veränderte sich gerade auch bei Tchibo eine ganze Menge an Themen. So, jetzt mache ich mich nochmal selbstständig und versuche mein Wissen weiterzugeben, um dann noch mit Mitte 50 ein Netzwerk aufzubauen, weil wenn ich noch deutlich länger gewartet hätte, wäre das Netzwerk aufbauen dann schon deutlich auch schwieriger geworden. Und deswegen war das mein Schritt, 25 Jahre, die ich sehr, sehr befruchtend empfand, sehr, sehr spannend, aber dann doch nochmal was Neues anzufangen. Und das war der Entschluss vor 5 Jahren.
Und zum Netzwerken kommen wir ja gleich noch. Wir wollen auch gleich ein bisschen über den Marketing-Club sprechen, der lebt ja davon. Aber was mich noch interessiert, in deiner langjährigen Erfahrung mit diesen ganzen Kulturwandeln, diesen ganzen neuen Vertriebsmodellen, hast du da irgendwann einen Riecher dafür entwickelt, welche Themen vielleicht kurzlebige Trends sind in dieser ganzen Transformation und was wirklich eine neue Art des Handels ist?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die du gerade stellst. Danke dafür. Ich glaube, das ist eine Mischung aus ganz viel Lesen, ganz viel Austauschen, ganz viel auch Intuition. Da gehört auch Bauchgefühl dazu, muss ich ganz klar sagen. Ich bin im Rahmen jetzt meiner Selbstständigkeit, habe ich jetzt unter anderem auch ein Mandat für ein Private Equity Unternehmen in Frankfurt und die wiederum auch immer wieder schauen für ihr Portfolio. Welches sind spannende Firmen, die sie auch aufkaufen könnten, um die dann auch größer zu machen und so weiter. Und deswegen umso mehr beschäftige ich mich mein Berufsleben lang immer wieder auch mit Trendanalysen und Entwicklungen. Und da ist es immer ganz wichtig zu unterscheiden, was ist so ein Metatrend, was ist so ein Kurzfristthema, was ist so eine Modeerscheinung, gerade bei mir in dem Thema, mit dem ich mich beschäftige, Marketing. Das ist ja prädestiniert, ich würde sogar noch nicht nur sehr viel, sondern ich würde sagen, es ist total verdorben, weil wir gerade im Marketing mit ganz vielen Buzzwords uns umgeben und da immer wieder auch, wie man so schön sagt, eine Sau durchs Dorf jagt oder alter Wein in neuen Schläuchen. Und das zu differenzieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die man haben kann. Und deswegen glaube ich, erstens war ich immer so in so Positionen, wo ich mich mit der Frage beschäftigen musste, was ist jetzt wirklich neu, was ist relevant, was ist wirklich zielführend, unabhängig davon, dass man hier und da auch mal was ausprobiert, um dann zu sehen, insofern, wenn was gegen die Wand fährt, dann nimmst du halt einen neuen Weg. Und da habe ich halt auch wieder diese Vernetzung kennengelernt. Ich habe ja eben schon mal herausgestellt, dass ich nicht nur Marketier bin, so aus meiner eigenen Einschätzung, vor allem auch Kulturmanager, um eine Organisation weiterzuentwickeln. Und da musst du halt auch mit reinbringen, so dieses Bewusstsein in Unternehmen, dass Fehler sogar sehr wichtig sind. Also mal einen falschen Weg gegangen zu haben, es klingt heute immer so einfach, wenn man das so sagt, aber das ist fast wichtiger, als irgendwo Erfolg zu haben, weil du da mehr daraus lernen kannst. Nur viele Unternehmen verzeihen dir das nicht. Und da musst du halt auch aus der Diskussion mit den Kollegen und dein Aufsichtsräten und deinen Vorständen immer wieder auch so in diese Lehre reinzugehen, so von Achtung, es ist gut, dass wir jetzt mal einen falschen Weg gegangen sind, weil das Lernen daraus ist sogar noch sehr viel wichtiger.
Das passt gerade sehr gut, Wolfgang, denn wir haben bei uns im Podcast eine Kategorie, die heißt folgendermaßen.
Mein Größter.
Fuck-up. Mein größter Fuck-up. Kannst du vielleicht aus deiner ganz persönlichen Erfahrung uns irgendwas erzählen, wo mal irgendwas vor die Wand gefahren ist, wo vielleicht irgendein Trend doch nicht so das Goldene vom Ei war, aus dem du vielleicht gelernt hast, dann ist da die Sache aus. Vielleicht lernt man ja immer wieder was.
Ja, vielleicht in der Zeit, als ich im Warenhaus war. Ich war ja zwischen 2002 und 2007 war ich in Köln und durfte damals aus der Kaufhof Warenhaus AG mitformen, die Galeria Kaufhof. Und das Galeria-Konzept scheint ja nicht so schlecht nicht zu sein, wenn man jetzt so sieht, dass die neuen Eigentümer Karstadt das Galeria-Konzept 1:1 mit übernehmen. So, und wir haben damals 2002, 2003 schon mal so die Frage gehabt, auch in der Nach-New-Economy-Zeit, wie wichtig wird das Thema Internethandel für ein Warenhaus? Und schlichtweg damals wir haben ja im Vorgespräch eben gerade auch schon ganz kurz diskutiert, Alter von Zielgruppen und Affinität zu bestimmten Kommunikationskanälen. Und wir waren damals der Meinung, so ein Warenhaus bedient eher so eine Zielgruppe der zweiten Lebenshälfte. Und das Thema Internethandel ist für die überhaupt nicht geeignet. Und deswegen haben wir das erstmal so ein Stückchen weit beiseite geschoben. Und haben uns damit nicht beschäftigt und haben aber damit völlig unterschätzt, dass also gerade auch die Zielgruppe, egal ob sie jetzt kauft oder nicht kauft, aber sie fängt an auch zu recherchieren, so einen Kauf vorzubereiten im Internet. Und da die Präsenz des Unternehmens dort in den digitalen Kanälen, das hätten wir sehr viel stärker und noch engagierter forcieren müssen. Und das ist für mich halt ein ganz wichtiges Learning gewesen, dann auch eigenkritisch in der Diskussion, mit unserem damaligen Eigentümer der Metro Group damals in Düsseldorf, Achtung, also so aus solchen Themen also wirklich zu lernen, um dann zu sagen, so von was heißt das für die anderen Unternehmen.
Das Learning ist dann, Zielgruppen nicht zu unterschätzen?
Nicht zu unterschätzen, beziehungsweise das zweite Learning, was ich habe, das habe ich dann also in der Tat auch bei Tchibo realisieren dürfen, hier und da sich auch ein Entwicklungsbudget beiseite zu legen, um dann bestimmte Sachen immer wieder mal auszuprobieren, mutig zu sein und zu testen, zu probieren.
Am Ende des Tages ist es aber wahrscheinlich bei ganz vielen Themen und gerade wenn es um Trend geht, auch immer eine Risikoabwägung bei dir gewesen, zu gucken, okay, wenn das schief geht, was ist das Worst-Case-Szenario und kann ich es verkraften, dass das Budget weg ist, beziehungsweise im optimalen Fall, was ist das Best-Case-Szenario und dementsprechend die Entscheidung dann zu treffen, oder?
Ganz genau. Du musst natürlich lernen, also gerade in so einer Aufgabe, die ich jeweils mit hatte, sofern ich habe teilweise riesige Budgets gehabt, also so. Und dass man dann aber mit den jeweiligen Controlling-Zahlen, Finanzverantwortlichen dann also von vornherein in die Diskussion reingeht, Achtung, dieser Betrag XY, den haben wir jetzt ganz bewusst vorgesehen, um halt zu testen, um zu prüfen, um zu etwas auszuprobieren. Das kann auch schiefgehen. Und je stärker du das Mitmanagement bei dir hast, das bedeutet aber wiederum sprechen, reden, erklären, Fachwissen weiterzugeben, sofern, warum man das jetzt so zu machen hat. Und je mehr du das Mitmanagement dann auf der Seite hast, okay, das ist jetzt genau so, sofern Herr Merkle da, das ist jetzt unser Investmentbudget, das kann auch schief gehen und je mehr du das Bewusstsein mit hast, umso mutiger kannst du an solche Themen rangehen. Mhm. Aber in der Tat, da muss ich jetzt sagen, über diese 25 Jahre, die ich da jetzt im praktischen Berufsleben war, da wären wir damals wahrscheinlich zur Jahrtausendwende bei Otto weniger mutig gewesen, als wir es in der Galeria Kaufhof waren. Und ja, Tchibo wiederum ist ja ein eigentümergeführtes Unternehmen. Insofern auch da musste man dann auch mit der Eigentümerfamilie dann erstmal in die Diskussion gehen, warum es so etwas wichtig ist.
Also Kommunikation da auch intern ganz großer Bestandteil, um mehr überhaupt so weit zu kommen, dass du deinen Job so machen kannst, wie du ihn machen willst.
Ich erzähle es teilweise sogar meinen Studierenden heute, dass das, was sie aus den Lehrbüchern lernen, dass das maximal 20% des Erfolges ausmacht. Also jetzt, also ich habe es mal hier dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Metro Group, Dr. Körber, so gesagt, als er so sagte, Mensch Merkle, wie läuft das alles? Dann habe ich ihm so gesagt, Herr Körber, eigentlich mache ich maximal zu 20% die Aufgabe, die als Titel auf meiner Visitenkarte steht. Wieso das denn, Herr Merkle? Wieso das denn? Ja, weil ich gesagt habe, die anderen 80% sind Kommunikationsarbeit, die sind Kulturarbeit, die sind Überzeugungsarbeit, Leute mitzunehmen. Und
die sind ja sehr individuumsabhängig.
Total.
Sehr situationsabhängig, das kannst du ja gar nicht planen.
Ja, beziehungsweise du musst dich dann jeweils auf die Kultur, Mentalität eines Unternehmens reinlassen und immer jeweils deines Gegenübers. Und hilft dir also auch die beste akademische Ausbildung nicht, wenn du dann nicht in der Lage bist, dich auf die sprachliche Ebene deines Gegenübers zu versetzen, sodass er dich versteht. Und bestenfalls, und das ist mit das Größte, was man auch haben darf, als Manager ist man ja darauf getrimmt oder wird man darauf getrimmt, immer Erfolg zu haben und dass das eigene Konzept, das muss so toll sein, dass dann der Stempel dann des jeweiligen Absenders drauf ist. Da sage ich, das ist totaler Quatsch. Wenn du ein Unternehmen weiterbringen möchtest, musst du deinen eigenen Namen sogar ein Stückchen weit zurücknehmen und mit Demut handeln. Wenn dann dein Gegenüber idealerweise sagt, Mensch, das ist mit meiner Idee gewesen, dann hast du ansatzweise auch die Chance, dass ein Konzept wirklich erfolgreich umgesetzt wird. Weil erst wenn dein Gegenüber anfängt, mit leuchtenden Augen und brennend für ein Thema an die Umsetzung ranzugehen, und umso mehr hast du dann die Sicherheit oder die Erfolgswahrscheinlichkeit gesteigert, dass ein Konzept zum Erfolg wird.
Wie groß schätzt du persönlich den Mehrwert ein von einem Netzwerk? Also wenn man sagt, okay, 20% kann man lernen, 80% ist Kommunikation. Ein wichtiger Bestandteil ist ja auch, Leute zu kennen, auch außerhalb des eigenen Unternehmens, die sich vielleicht mit ähnlichen Themen beschäftigen, mit denen man sich austauschen kann, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind oder die vielleicht noch einen Schritt zurück sind, aber damit kann man ja auch das Management, Kollegen überzeugen und sagen, hör mal zu, natürlich haben wir das noch nicht ausprobiert, aber die und die haben das schon gemacht oder die und die beschäftigen sich auch damit und deshalb ist es einfach ein Thema, was auch wir angehen müssen, weil der Markt einfach in die Richtung geht.
Genau. Deine Frage war ja gerade, wie groß schätze ich dir das ein oder wie wichtig? Sehr. Also ich glaube sogar, ein großer Teil meines beruflichen Erfolges habe ich deswegen erreicht, weil ich immer im Gespräch war mit Kollegen aus anderen Unternehmen, aus anderen Hierarchiebereichen, aus anderen Branchen, um halt bestimmte Themen auch mal aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten. Und je stärker du also aus deinem eigenen Saft, in dem du schmorst, herauskommst und das mal aus einer anderen Perspektive siehst, so wie man so schön sagt, auch über den Tellerrand hinaus, das mal versuchst auch zu erläutern mit einer anderen Begründung, aus einer anderen Branche oder aus dem Alltag abgeleitet, umso mehr kannst du auch andere Menschen überzeugen. Und das ist halt etwas, wo ich schon recht früh gelernt habe, mein Job, mit dem ich mich jeweils versucht habe, wirklich voll zu identifizieren. Also ich habe ja gerade schon gesagt, meine jeweiligen Aufgaben, ich habe sie immer nie als Job betrachtet, sondern immer als fester Bestandteil von Wolfgang Merkle, von mir selbst. Aber ich glaube, dass dieses Netzwerken außenrum, dieses andere Eindrücke einsammeln, andere Insights mit zu generieren, andere Begründungen zu finden, das hat mir immer noch geholfen, dann meine eigene Überzeugung zu schärfen, beziehungsweise auch andere Menschen mitzunehmen.
Ist das auch der Grund, warum du nun seit 2016 die Präsidentschaft vom Marketing Club Hamburg übernommen hast, weil dieses Netzwerken ja so einen großen Stellenwert einnimmt?
Einer der Gründe. Also wie du vorhin schon gesagt hast, so, ich habe zwei berufliche Standbeine heute. Ich bin auf der einen Seite, sofern der größere Teil ist, meine Selbstständigkeit, wo ich als Berater unterwegs bin und wo ich dann halt aus der Branche und aus in verwandten Branchen im Bankenbereich, Gastronomie und Ähnliches, wo ich mit Aufsichtsrats-, Beiratsmandaten, sofern mit Beratungsaufträgen, mit irgendwelchen Vortragsmandaten, wo ich unterwegs bin. Auf der anderen Seite bin ich zwei Tage die Woche im Semester bin ich als Professor unterwegs an einer der privaten Hamburger Hochschulen. Ja, und dann halt nebenbei habe ich dieses Ehrenamt als Präsident des Marketing Club Hamburg.
Mein nebenbei, der größte Marketing Club in Deutschland.
Nee, leider nicht. Leider nicht.
Also wir
sind ja im Deutschen Marketingverband, sind wir etwas über 60 Clubs und wir sind der viertgrößte Club nach München, nach Frankfurt und nach Düsseldorf. Wir strengen uns aber an, also es ist für uns Ansporn.
Genau, also auch hier der Aufruf. Für Marketingverantwortliche aus Hamburg, die diesen Podcast hören und noch nicht bei einem der zahlreichen Events vom Marketing Club waren, mal vorbeizuschauen.
Bitte melden, das lohnt sich wirklich. Also es ist zu einem günstigen Jahresbeitrag, dazu noch das Abonnement der Absatzwirtschaft Horizont umsonst mit dazu, eine Menge von Insights zu gewinnen. Ja, zwei Gründe gibt es für Marketing Club, also das zu deiner Frage zurück.
Ja, gerne.
Ich finde das Netzwerken wichtig, weil, wie gesagt, immer auch andere Eindrücke zu gewinnen, andere Begründungen, mal andere Insights zu gewinnen.
Man kommt auf neue Gedanken
auch. Man kommt auf neue Gedanken und Inspirationen. Also es ist immer so, hier und da habe ich natürlich mit meiner Familie, mit meiner Frau dann die Diskussion, auch schon wieder ein Marketing-Club-Abend, insofern, aber ich komme eigentlich fast immer so abends mit einem neuen Gedanken im Kopf zurück. Mensch, mein Gott, das könnte man machen, jenes könnte man machen. Insofern manches so in meinem Buch, was ich jetzt gerade geschrieben habe, ist dann auch ein Stückchen weit inspiriert worden aufgrund der Diskussion, die ich dort jeweils mit hatte. Also Netzwerk ist ein ganz großes Thema, um immer wieder auch mit anderen Menschen zusammenzukommen, um bestimmte Themen zu reflektieren. Das zweite große Thema, weshalb ich Marketing Club so wichtig finde, ich habe ja meine eigene Branche eben gerade so ein Stückchen weit auch schon gegeißelt oder kritisch so gesehen. Mhm. Gerade Marketeers sind ja diejenigen, die immer wieder mit neuen Buzzwords sich Neues ausdenken und so weiter. Und ich sehe mich in der Verpflichtung, auch immer wieder mal zu hinterfragen, was ist wirklich kritische, was ist Wichtiges von Unwichtigen? Was sind Buzzwords und was sind echte relevante Trends und Themen und Entwicklungen? Und da finde ich, also allein über die Diskussion der relevanten Themen dazu hinterfragen, was ist wirklich relevant, spannend und was ist wirklich notwendig und was kann man getrost beiseite schieben. Allein diese Diskussion, diese inhaltliche Diskussion, die finde ich sehr, sehr wichtig als zweites wichtiges Thema. Also erstens, wie gesagt, neue Themen anzugehen, Spannendes zu hören oder mal ein Study Case zu haben, dann von Unternehmen, die wir einfach mal einladen, sofern ob das Douglas ist, Rügenwalder Mühle oder in meiner eigenen Vergangenheit waren wir neulich beim Clubabend bei Chibo dann nochmal, um Marketing vor Ort, um dann auch mal einzuatmen, dann die Atmosphäre eines anderen Unternehmens. Also das ist so die eine Geschichte, Marketingclub, und das andere ist halt so dieses ganz wichtige Thema Netzwerken.
Ich habe auch das Gefühl, dass gerade Marketingverantwortliche vielleicht anders als ihre PR-Kollegen gar nicht so gut im Netzwerken sind. Meinen Gefühl nach sind PR-Leute immer auf der Suche nach dem nächsten Kontakt, sind immer am Netzwerken. Marketing-Leute muss man eher ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Würdest du dem zustimmen?
Ja, zu 100%. Ich muss auch zugeben, das hört sich jetzt gerade, was ich jetzt von mir erzähle, so auch ganz spannend an, als hätte ich das immer gemacht. Mhm. Ganz ehrlich, also auch teilweise in den Jobs, in denen ich da war, ja, Geschäftsführer Zara Deutschland damals im Aufbau eines komplett neue Textilkette aus Spanien hier in Deutschland. Ja, ich glaube, die 80-Stunden-Woche hatte ich dann schon am Mittwochmittag zusammen. Und da abends noch Zeit zu sich zu nehmen für solche Diskussionen, das ist mir teilweise schwer gefallen. Also das habe ich, diesen Netzwerkgedanken habe ich dann teilweise dann auch anders gelöst, dann über meine ehemaligen Kollegen und Mitstudierenden bei mir an meinem Lehrstuhl, an dem ich früher promoviert habe, auch Ähnliches. Also ich bekenne ganz offen, ja, Marketingkollegen sind dann möglicherweise etwas engagierter auch in ihrem eigenen Beruf, sodass die Zeit dafür nicht immer so da ist.
Schön gedreht.
Also ich durfte sogar in der Galeria Kaufhof in Köln eine Zeit lang den PR-Bereich mitverantworten. Das ist übrigens auch ein spannendes Thema. Wie eng ist halt das Thema PR und
Marketing? An dem Thema zusammen arbeiten wir uns auch ab regelmäßig.
Ja, also das ist ein ganz spannendes Thema. Insofern, das war mir damals sogar wichtig in der Neuausrichtung des Warenhauses damals, dass ich das die PR-Kollegen dann mit übernommen habe. Aber in der Tat, es gibt schon so tendenziell, will ich jetzt nicht allen PR-Kollegen dann unterstellen, insofern, aber tendenziell haben so viele der Marketing-Kollegen, die ich dann halt kenne aus meinem Umfeld, haben sich da etwas stärker noch engagieren müssen für ihren jeweiligen Job, und da blieb nicht immer viel Zeit für das Netzwerken nebenbei.
Wobei ihr beim Marketing Club in Hamburg aus meiner Warte heraus super viele Mitglieder habt, mit 650 Stück, so Pi mal Daumen, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr geworden. Ja. Wenn ich jetzt an den PR-Club Hamburg denke, ehrlich gesagt, ich weiß aktuell nicht, wie viele Mitglieder die haben, aber da würde ich doch ziemlich auf Nummer sicher gehen, dass es weniger als 650 sind. Also das würde eigentlich zumindest von den Zahlen her einen anderen Effekt darstellen. Es kann aber natürlich auch sein, dass Kommunikatoren irgendwie auf einer anderen Ebene sich vernetzen und dafür halt nicht in so einen Club gehen. Aber davon mal abgesehen, gerade weil, und ich glaube, das ergeht jedem so, der in seinem Job engagiert ist, da hat man auch keine Langeweile abends und freut sich vielleicht auch mal, wenn man irgendwie einen Abend frei hat. Das A und O ist ja dann trotzdem, damit die Leute zu euren Clubabenden kommen, zu euren Marketing-Vor-Ort-Veranstaltungen, dass ihr einfach ein spannendes und attraktives Programm auf die Beine stellt. Ist das schwer oder ist das einfach, weil ihr einfach ein großes Netzwerk habt und es extrem viele Unternehmen gibt, wo spannend ist, Einblicke zu gewähren? Wie geht es dir da so als Präsident?
Aber vielleicht zwei Aspekte. Ja, PR-Club ist etwas kleiner als Marketing-Club, was ich aber jetzt, wo ich jetzt nicht sagen möchte, die PR-Kollegen sind weniger aktiv als die Marketing-Kollegen. Marketing ist, glaube ich, von dem Beruf ohnehin breiter als das Thema PR. PR ist klarer eingegrenzt und alleine Marketing, so, ja, es gibt Produktmarketing, es gibt Kommunikationsmarketing, es gibt Social Media Marketing insofern, und so weiter. Wir haben bei uns im Club, haben wir natürlich Marketiers, die ich sehr gerne haben möchte, von großen und mittelgroßen Unternehmen, von kleineren Unternehmen, von familiengeführten Unternehmen insofern, aber wir haben auch Agenturen, wir haben Beratungen mit dabei, also Marketing ist also erstmal von der Größe sehr viel breiter, also aufgestellt von dem Inhalt. So, also das als Vorbemerkung. Deine Hauptfrage war aber, wie kriegen wir ein spannendes Programm zustande? Marketing Club Hamburg ist ein Ehrenamt. So, und am Ende machen wir das alle nebenbei. Und ja, das eine ist, dass wir halt immer wieder versuchen zu motivieren und zu engagieren, also neue spannende Mitgliedschaften mit denen, das sind dann wiederum dann also auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich unterhält. Was könnte noch spannend sein? Was fändest du interessant? Was ist weniger interessant? Und aus den Mitgliedern heraus rekrutiert man, wir wählen ja alle 2 Jahre in unser Ehrenamt herein 15 Beiräte. Und insofern bei der Ansprache, willst du dich nicht als Beirat bewerben? Ja, logischerweise bin ich mit meinen Mitvorständen schon unterwegs, dass wir uns anschauen, insofern, wer könnte tatsächlich auch Impulse in die Arbeit des Marketingclubs mit reingeben und wer könnte welche Ideen auch mit dazu geben. Und dann halt innerhalb so, ja, des Beirats gibt es verschiedene Kommissionen innerhalb des Clublebens. Und das weißt du halt schon vorher. Wir haben halt eine Programmkommission, wir haben eine Mitgliederkommission, wir haben eine PR-Kommission und so weiter. Und wo wir uns im Vorfeld schon anschauen, wer könnte da engagiert mitarbeiten. Und ja, und dann das Herzstück unseres Marketingclubs sind natürlich die Clubabende. Und ja, da kommt dann natürlich aus der Diskussion der Programmkommission heraus. Sofern selektieren wir immer zu Beginn des Jahres, was wäre denn spannend, was ist neu entstanden jetzt hier in Hamburg und im Umfeld und in den Themen, Fachthemen. Und dann marschieren wir dann jeweils los und ein Stückchen wird auch aufgabenmäßig verteilt. Wer spricht welches Unternehmen an und wer versucht dann einen entsprechenden Clubabend damit zu engagieren. Und das anders funktioniert es nicht. Und ja, unser jetziger Programmvorstand, den wir haben, Peter Brabant, ist ja Eigentümer einer Werbeagentur. Also von daher ist er in der Kommunikationsszene natürlich auch voll mit drin und in der Marketingszene. Und allein so aus der Diskussion, was er so mitbringt, was ich so mitbekomme, sofern ich lese natürlich sehr viel, aufgrund auch jetzt meines Zweitjobs da als Professor da unterwegs zu sein. Und da legt man dann verschiedene Themen auf den Tisch, was könnte spannend sein, und dann entsteht halt ein Clubprogramm, was ihr hier auch kennt, hier von News Aktuell heraus, sofern was, wo ich der festen Überzeugung bin, das sind wir in den letzten 3 Jahren sogar noch sehr viel spannender geworden, als wir es vor 3 Jahren waren.
Genau, und ich glaube, dass ihr zweimal im Jahr das Programm verkündet für die jeweiligen Halbjahre. Und für Interessierte am 14. November ist ein besonders spannender Termin vom Marketing Hamburg, und zwar von News Aktuell. Ein Webinar zum Thema Content-Format, das wir abhalten werden. Also auch wir sind ein bisschen engagiert bei euch im Club. Edith, unsere Chefin, ist ja auch im Beirat, und deswegen sind wir auch oft zu Gast auf euren Events und schauen uns das an. Und ich muss auch sagen, dass ich da schon unverhofft neue Dinge gelernt habe, mit denen ich mich sonst vielleicht gar nicht beschäftigt hätte. Wie zum Beispiel AI in der Finanzbranche oder sowas. Also wirklich Eindrücke aus ganz anderen Branchen, die einem aber auf neue Gedanken bringen können in der eigenen Arbeit.
Genau, ja. Also euch vielen Dank, dass ihr euch damit engagiert.
Sehr gern.
Du hast gerade dieses Format Webinar genannt. Mhm. Also wir versuchen also, wenn man sich unser Programm anschaut, was wir auf einer Halbjahresbasis rausgeben, du hast es gerade schon erwähnt, findet man unterschiedliche, nicht nur Themen, sondern auch Formate. Also das sind so Clubabende, die wir in unseren Clubhotels stattfinden lassen, aber besonders beliebt sind dann so Marketing-vor-Ort-Veranstaltungen, weil man da nämlich direkt bei dem Unternehmen mal die Atmosphäre einatmen kann. Wie tickt es ein Unternehmen, in welchem Umfeld arbeiten die? Wir haben so Academy-Veranstaltungen und im Rahmen so dieser Weiterbildungsgeschichten, insofern haben wir von euch sehr, sehr gerne, also auch diesen Impuls, Webinare damit im Programm mit aufzunehmen, sehr gerne übernommen. Die ersten beiden Veranstaltungen waren ja auch hoch erfolgreich und relativ schnell auch ausgebucht. Also das zeigt die Spannendheit und Interessantheit.
Genau, gibt es denn ansonsten noch so Themen aus den letzten Monaten, wo du sagst, die funktionieren besonders gut, das sind Themen, mit denen sollten sich Marketing-Leute heutzutage besonders beschäftigen?
Also, ich persönlich bin jemand, wir haben uns das Leitmotto des Marketing Club Hamburgs gestellt, dass wir sagen, wir empfinden uns als das Netzwerk für ganzheitliches Marketing. Mhm. Warum ist mir diese Vokabel ganzheitlich so wichtig? Ich habe den Eindruck, dass viele Diskussionen im Marketing gerade in den letzten 15 Jahren nur um das Thema Technologie und Digitalisierung gehen. Mhm. So, und mich nicht bitte falsch verstehen, ich finde das extrem wichtig, das Thema Digitalisierung. Und ich glaube, ich bin ja nun jemand, der da 2 Generationen weiter ist als ihr beiden, insofern, dass gerade jetzt viele Leute, die in so verantwortungsvollen Positionen sitzen und auf dem Chefsessel, dass die aus einer Zeit kommen, die noch eine ganz andere Ausbildung genossen haben. Also gerade die müssen sich mit solchen Themen Technologie und Digitalisierung beschäftigen. Punkt. Überhaupt kein Thema. Aber ich glaube, dass wir vielleicht dann auch häufig dann doch vergessen, was ist Marketing direkt vor Ort. Mhm. Und deswegen propagiere ich so dieses Thema ganzheitliches Marketing. Mhm. Uns muss bewusst sein, als Marketingverantwortliche, gerade auch in der Branche, aus der ich komme, so Einzelhandel, Retail oder Bankenbereich oder Gastronomiebereich, wer macht dort eigentlich Marketing? Mhm. Und das ist ganz, ganz häufig, ist das einerseits so das Ambiente eines jeweiligen Umfeldes mit seinem ganzen Ladenbau, mit ein bisschen Merchandising, mit der Inszenierung von Sortiment und Ware, appetitlich das aufzubauen mit begleitenden Empfehlungen und dann aber insbesondere die jeweiligen Mitarbeiter, die in dem Unternehmen auch arbeiten. Und da bin ich der ganz festen Überzeugung, in vielerlei Hinsicht haben viele von uns Managern in solchen Unternehmen diese Mitarbeiter bisher oder in der Vergangenheit immer nur als leidigen Kostenfaktor angesehen und haben effizienzorientiert die Leute eher wegrationalisiert und sie weniger gesehen als Chance, dass sie auch, dass diese Mitarbeiter als Markenbotschafter unterwegs sind. Mhm. Und da zu investieren in eine Ausbildung, in eine Bewusstseinsfindung. Achtung, du bist jetzt Vertreter von Zara. Du bist jetzt Vertreter der Galeria Kaufhof. Achtung.
Wieder bei der Kultur.
Du bist bei Tchibo. Du bist ja das Aushängeschild. Insofern, das ist ja ganz toll, dass Tchibo eine Zentrale hat hier in der City Nord in Hamburg im Überseering und dass da verantwortungsvolle Manager sitzen, die ganz tolle Konzepte machen. Aber diese Konzepte kommen nicht dann zum Leben, wenn der Kunde nicht unmittelbar im Kontakt mit dem jeweiligen Gegenüber in der Filiale, wenn der dort nicht Tchibo live erlebt. Und wie oft haben wir es selbst mitbekommen, dass wir irgendwie aus dem Geschäft raus sind und gesagt haben, Saftladen, ich bin da eben gerade saumäßig behandelt worden, schlichtweg, weil dort ein Mitarbeiter sich nicht markenadäquat verhalten hat. Und deswegen sage ich, ganzheitliches Marketing, wir dürfen trotz der Notwendigkeit und Modernität von digitalen Themen und Technologiethemen dürfen wir die Gesamtaufgabe nicht vergessen.
Und den Menschen, der das
am Ende Marke repräsentiert. Mhm.
Und das gilt ja nicht nur für Betriebe, die Ladengeschäfte haben, sondern ja auch durchaus für Digitalunternehmen, die vielleicht Servicemitarbeiter am Telefon haben oder sowas, mit dem man ja auch spricht und zu dem man dann ja auch eine Beziehung aufbaut und die eben auch die Marke weitertragen müssen.
Ja, genau. Und diese Mitarbeiter werden häufig jetzt über irgendwelche Chatbots ersetzt oder irgendwelche Ansagedienste und also die Diskussion, die jetzt gerade vor 14 Tagen da unterwegs war, inwieweit dann also auch so Online-Unternehmen auch eine Telefon-Hotline haben müssen, dass man mal einen Mitarbeiter dann auch erreicht, das finde ich absolut richtig. Also wie oft habe ich mich über meinen Telefonvertrag geärgert und habe mich ganz bewusst eher in die Neukundenakquisition dann durchschalten lassen, damit ich mal Menschen hatte, mit denen ich dann persönlich sprechen kann. Und das ist also ein Thema, wo ich glaube, dass es vielen von uns gar nicht bewusst ist, wie wichtig diese Menschen sind.
Daher ist dann zum Beispiel jetzt ganz konkret das Thema des Chatbots, der ja auch ein Trend der letzten Jahre ist, kann man sagen, der einfach nicht weggehen will. Deiner Meinung nach etwas, das vielleicht nicht unbedingt sich durchsetzen wird in der langfristigen Betrachtung?
Ich glaube, dass sich das durchsetzen wird, weil am Ende das Thema Effizienz ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges. Aber ich sage sehr, sehr deutlich, ich brauche eine bewusste Dosierung dieser Technologie und ich brauche ganz bewusst
nicht alles
diese menschliche Komponente. Und diese menschliche Komponente, das ist wie im Privatleben. Insofern allein so unser Smartphone, mit dem beschäftigen wir uns mehr, verbringen mehr Zeit als mit unserem jeweiligen Lebenspartner, ganz ehrlich. Aber was ist denn die Inspiration, die wir mit haben? Was ist die Bindung, die wir haben, insofern als Menschen? Das ist eine menschliche Bindung und das gilt im Geschäftsleben zu 100%, ganz genauso. Und das unterschätzen wir als Manager.
Ich glaube, da muss man unterscheiden, bei welchen Anlässen man also ein Chatbot haben möchte und wann man einen echt Menschen haben möchte. Mir persönlich geht es, wenn ich nur eine Information haben möchte oder ich möchte nur irgendwas buchen, dann muss ich jetzt nicht unbedingt mit jemandem sprechen. D'accord. Dann freue ich mich darüber, wenn ich es einfach so machen kann, wann ich will, wie ich will. Aber sobald eine Sache schief geht, dann möchte ich bitte mit einem Menschen sprechen, mich nicht durchklicken durch FAQs und sonst irgendwas und am Ende muss ich doch ein Formular ausfüllen, das abschicken
total
und keine Antwort kriegen.
Die Mischung macht es da
am Ende des Tages. Ja. Ja. Ganz genau.
Und Service ist das Thema, wenn es um Endkonsumentenkommunikation geht.
Und nicht nur um Kommunikation, sondern was ganz häufig den Unterschied ausmacht. Und ganz ehrlich, ich habe mich ja beschäftigt in meinem Buch hier, erfolgreich im stationären Einzelhandel, gerade in der Welt des digitalen Zeitalters. Und unabhängig davon, ja, Amazon ist riesig groß, unabhängig davon, die Bedeutung online wächst, aber auch jetzt so in 5 bis 10 Jahren werden wir immer noch 75% des Einzelhandels beispielsweise stationär empfinden haben. Und da ist die Frage, wie können sich dann die verbleibenden Stationärhändler dann auch durchsetzen und
zu welchem Zeitraum hast du gerade gesagt?
In den nächsten 10 Jahren.
Zehn Jahre, okay.
So. Und da ist halt die große Frage letztendlich, wie kann sich dann stationärer Händler gegenüber den ganz Großen wie Amazon und Co. durchsetzen? Und ja, du hast gerade Service, Beratung, Gespräch, das macht in vielerlei Hinsicht auch einen ganz großen Unterschied.
Wobei das Witzige ja ist, dass man auch gerade bei den großen Online-Unternehmen zum Teil auch die Entwicklung geht, die man sich wahrscheinlich vor 5 Jahren gar nicht gedacht hätte, dass die in stationären Handel zurückgehen überhaupt einen stationären Handel aufmachen.
Zalando Läden aufmacht.
Oder? Ja, oder auch Zalando.
Hier in Hamburg.
Amazon in den USA machen die so einen Amazon Bookstore auf, wo sie Stores, die Bestseller sozusagen, dass man die auch vor Ort kaufen kann. Und es gibt auch viele Online-Anbieter. Zalando hattest du gerade schon angesprochen.
Also Amazon hat mindestens 2 verschiedene Formate. Das ist einmal so dieses voll technologisierte Amazon Go-Format. Also da brauchst du eigentlich überhaupt keine Mitarbeiter. Du kannst also so reingehen und rausgehen. Du wirst dann quasi über eine digitale Technologie mitgefilmt und es wird automatisch von deinem Konto abgebucht. So, dann haben sie ein Amazon, ja, sie haben sogar 3 Formate. Ein sogenanntes Amazon 4-Star-Konzept. Das ist so, Amazon hat ja jeden Artikel bewertet mit Kundenrezensionen und jeder Artikel, der mindestens 4 Sterne hat, dieses Sortiment ist dann zusammengestellt in seinem 4-Star-Konzept. Mhm. Und dann ein relativ neues Konzept seit circa 2 Monaten im Einsatz ist ein sogenanntes Clicks and Mortar. Stationärhandel heißt ja auf Englisch Brick and Mortar. Und davon abgeleitet Clicks and Mortar, das ist so ein neues Konzept, wo sie tatsächlich kombinieren die Vorteile des Online-Handels mit den Vorteilen des stationären Handels. Und gerade so dieses Thema probieren, anzuprobieren, auszutesten, sofern mal da ein Gerät von hinten anzuschauen, wo sind die ganzen Anschlüsse hinten dran, das ist ein Thema, was du im Stationärhandel sehr viel eher noch machen kannst oder beziehungsweise was viele Konsumenten, deswegen wie groß wird die Online-Bedeutung Richtung Zukunft werden. Viele Konsumenten möchten ganz gerne einen Artikel vorher haptisch in die Hand nehmen und möchten es fühlen, möchten es ausprobieren, um dann zu sagen, so dafür entscheide ich mich jetzt, ich nehme es mit. Und gerade wir oder ich mit meiner stationären Vergangenheit, wir haben eine Zeit lang wirklich gefürchtet, dass den sogenannten Beratungsklau ROPO, also Research Offline, Purchase Online, insofern das haben wir eine ganze Zeit lang ja befürchtet. Diese ROPO-Formel funktioniert umgekehrt mindestens genauso, wenn nicht sogar noch stärker.
Man liest online und kauft dann direkt vor Ort, weil ich will es jetzt haben.
Richtig. Oder bestellt es dahin und macht dann Click und Collect, dass man A, nicht zu Hause sein muss und B, vielleicht es auch noch nicht gleich bezahlen muss, sondern erstmal dahin bestellt, sich dann alles anguckt und dann eins mitnimmt.
Aber da geht es auch wieder um das, was du vorhin gesagt hast, dass dann das letzte Glied der Kette, also der Beratungsmitarbeiter vor Ort, dann aber auch vertrauenswürdig und gut sein muss und ich nicht das Gefühl haben darf, dem jetzt einfach nur irgendwas verkaufen, um irgendeine Provision abzustauben oder so, weil dann bin ich weg und kauf's bei sonstwo.de.
Und geht da nie wieder hin. Also insofern mein Anspruch, den ich vorhin formuliert habe, Achtung, dass Mitarbeiter da auch sich als Markenbotschafter fühlen müssen, das ist ein sehr hehrer Anspruch, den ich habe, weil
so geschult werden müssen.
Ja, nicht nur geschult, sondern die müssen eigentlich mit Leidenschaft, Überzeugung und Begeisterung ihr jeweiliges Sortiment vertreten, als Fachexperten. Mhm. Ne? Also wenn ich irgendwelchen Outdoor-Anbieter hier in Hamburg habe, dann kaufe ich lieber einen Wanderschuh von jemandem, der tatsächlich das Hochgebirge auch kennt, der dann also auch wirklich davon mit Erfahrung berichten kann, als irgendjemand, der auf 400-Euro-Basis da angelernt ist und wo du fühlen kannst, dass der jetzt hinter einer Verkaufsprovision hinterher ist, weil das sein monatliches Einkommen erhöht.
Aber glaubst du, das ist realistisch, dass Unternehmen das leisten können?
Jein. Ich sehe sehr, sehr eigenkritisch auch so diesen großen Fachkräftemangel, der also auch gerade in solchen Beratungsberufen 6 Tage die Woche mit Schwerpunkt Freitag, Samstag, das ist für viele nicht attraktiv. Mhm. Die Tarifverträge des Einzelhandels sind nicht besonders spannend. Insofern, das ist schon anspruchsvoll. Also insofern, das sehe ich sehr, sehr eigenkritisch.
Ich bin gespannt. Ich werde heute zum ersten Mal nach Monaten wieder in die Hamburger Innenstadt gehen, um mir ein Hemd zu kaufen für eine Hochzeit, die jetzt am Wochenende sein wird. Das bestelle ich nicht online, weil ich muss es ja anprobieren.
Richtig.
Und ich will es halt jetzt auch haben. Und ich bin gespannt, was mir in den Hamburger Geschäften so begegnen wird an
Bitte berichte.
An Personal.
Definitiv. Bitte berichte. Das möchte ich morgen auch wissen.
Genau, werde ich in der nächsten Folge rekapitulieren. Abseits von den Fragen des Einzelhandels, beschäftigst du dich ja im Marketing-Club mit den Marketing-Trends und Themen der Zukunft. Und das bringt uns gegen Ende unseres Podcasts zu unserer zweiten kleinen Rubrik, die wir mal haben. In 5 years. Was glaubst du, werden in ungefähr 5 Jahren von jetzt an Marketing-Trends sein, die du jetzt schon siehst, auf die man sich jetzt vielleicht schon stürzen könnte? Hast du da ein paar Sachen, die dir vor den Kopf kommen?
Also ich glaube, dass das Thema der sozialen Medienkommunikation und das Thema der Meinungsbildner zukünftig noch wichtiger wird. Es gab ja gerade jetzt zu Beginn dieses Jahres eine ganz spannende Studie der GfK und von Serviceplan, die auch in Ergänzung dazu gesagt haben, gerade das Thema Kundenbindung über sogenannte Loyalitätsprogramme und CRM-Programme wird noch wichtiger denn je. Also
Punkte sammeln?
Jein, Punkte sammeln in der intelligenten Form, weil Punkte sammeln, also gerade wer so, wie du es auch äußerst, das ist natürlich ein Thema, wenn das zu sehr technokratisch ist und aufgesetzt ist, bringt es gar nichts. Also das Thema Authentizität, genau was wir gerade hatten im Beratungsumfeld. Das wird ein wichtigeres werden. Aber Kundenbindungsprogramme, wenn ich einen Kunden einmal habe, den zu begeistern und nicht technokratisch den an mich zu binden, sondern am Ende von Überzeugung der Marke heraus. Also Kundenbindung wird, glaube ich, aus meiner Sicht sehr viel stärker auch verbunden werden mit echter Markenbindungskraft heraus. Also aber, das ist ein zweites großes Thema.
Kundenbindung ja nicht nur in dem Sinne, dass die Kunden auch zu Wiederkäufern werden, sondern wahrscheinlich auch die Benefits, die die Unternehmen haben, weil sie einfach die Daten haben und auswerten können.
Da kommt aber dann jetzt gleich wieder dazu, dass wir gerade in Deutschland ja ein sehr datensensibles Land sind. Insofern aber das also so zu machen, dass ich also auch wirklich einen Kundenmehrwert als Kundenmehrwert sehe und dann auch wirklich sage, insofern Achtung, es gibt hier in Hamburg eine ganz tolle Buchhandlung, Stories. Und wenn ich die Eigentümerin da sehe, wie die unterwegs ist, die nimmt den Kundendialog unmittelbar heraus, um ihr Sortiment zu verbessern und für den Kunden etwas zu machen. Und da bist du, glaube ich, wenn du das als Kunde so mitbekommst, bist du ohnehin sehr viel eher bereit, mit dem jeweiligen Händler in die Diskussion reinzugehen. Also dieses Thema Kundenbindung. Und ich finde es also von daher noch darüber hinaus, gibt es einen weiteren Aspekt. Wenn der Kunde nicht nur sieht, also Achtung, mein Input wird benutzt oder wird, also benutzt klingt auch schon wieder so negativ, aber
ernst genommen.
Wird ernst genommen, und um das Sortiment zu optimieren, dann ist der Kunde, und das ist ein weiterer wichtiger Trend, den ich als notwendig erachte, bereit sein, so als Meinungsbildner, als Multiplikator für ein Unternehmen zu sprechen, insofern, weil das ist ja auch so ein Thema. Wenn wir von, wir drei, wenn wir von irgendetwas begeistert sind, dann geben wir das gerne in unserem bekannten Freundeskreis dann auch weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, was wir als Unternehmen im Marketing noch sehr viel ernster nehmen müssen.
Ich finde das doch ein schönes Beispiel dafür, wie PR und Marketing weiter zusammenwachsen müssen, weil Markentreue ja auch viel darüber läuft, wie ich zu dem Unternehmen als Ganzes stehe. Wenn ich zum Beispiel mitbekomme, dass ein Unternehmen sich darum bemüht, seine Produkte sauber und aus fairen Ressourcen herzustellen, kaufe ich da viel eher und baue dadurch eine Markenbindung auf als zu einem Konkurrenten, bei dem ich nicht weiß, wo die Sachen herkommen. Also auch da vielleicht nochmal das Zusammenwachsen von PR und Marketing an Beispiel der Kundenbindung ganz interessant zu betrachten.
Weil die Sensibilisierung der Kunden heutzutage da auch stärker ist. Natürlich nicht alle. Es gibt auch viele, die einfach immer noch über den Preis gehen.
Ist
der Rest dann egal, außer es läuft verschieden.
Ich denke schon, dass es ein Trend ist, dass Leute auf sowas Wert legen, dass die Sachen mehr und mehr nachvollziehbar und nachhaltig produziert und gehandelt werden.
Ja.
So, lieber Wolfgang, wir sind am Ende unserer Zeit. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne.
Und ihr, liebe Zuhörer, hört uns in ungefähr 2 Wochen wieder, wenn Janine und ich euch wieder begrüßen beim Treibstoff-Podcast. Vielen Dank, Janina.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss, liebe Zuhörer, vielen Dank.
Bis bald.